Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Thomas Mayer-Haugwitz hat es schon angekündigt. Heute kommt eine dritte und vorerst abschließende Predigt zum Thema Trinitarische Gemeinde. Das ist natürlich ein ganz großes Thema und es wäre naiv zu glauben, dass man mit drei Predigten das ganze Thema abhandeln könnte. Aber es liegt ja auf der Hand, warum das so sein muss, warum eine dritte Predigt. Es geht schließlich um Dreieinigkeit. Während die einen von euch in Jubelrufe verfielen und mir sagten, ach, wie klar und wie deutlich du das Komplizierte auf den Punkt gebracht hast, sagten andere, also jetzt bin ich erst so richtig verunsichert, ist denn jetzt alles wahr? Wenn alles wahr ist, dann verliert doch das Evangelium an Schärfe und sein Alleinstellungsmerkmal. Also ich glaube nicht, dass das Evangelium dadurch an Schärfe verliert. Und es stimmt auch nicht, dass dann alles wahr ist. Genau darum denke ich aber, dass es wichtig ist, heute zu jeder dieser drei Richtungen noch einmal etwas erklärend zu sagen und sie auch genauer zu betrachten, weil natürlich alle drei Begriffe, liberal, evangelikal, charismatisch, sehr belegt sind. Zum einen durch subjektive eigene Erfahrungen, aber auch, weil sie verschieden gedeutet werden und auch in jeder Strömung wieder Unterschiede und ja, Vielfalt vorhanden ist. Ich werde diese drei Strömungen heute anhand des Schriftverständnisses erklären, denn ich glaube, dass genau am unterschiedlichen Umgang mit der Bibel, mit der Interpretation und Auslegung von Texten sich die meisten Konflikte ablesen lassen. Das ist ein bisschen risikobehaftet, aber ich traue mich heute einfach mal. Außerdem haben alle diese Strömungen ja auch ihren Ursprung in der Reformation und vielleicht haben Sie auch schon mal die vier Soli von Luther gehört, sola gratia, allein durch Gnade, sola fides, allein durch Glauben, das ist heute in dem Wochenspruch angeklungen, allein durch Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Also diese zwei Worte, ganz wichtig, und die sind auch der Maßstab. Und dann noch sola scriptura, allein durch die Schrift, und sola Christi, allein durch Christus. Diese vier Dinge sind und bleiben der Maßstab. Aber gerade dieses sola scriptura, was damals vor allen Dingen, also zur Zeit der Reformation, ein Argument gegenüber der Autorität der katholischen Kirche war, die nämlich sagt, dass die Kirche mehr Autorität hat als die Bibel und dann auch berechtigt ist, Lehren aufzustellen. Und Luther wollte das eben wieder zurück zum Kern des Evangeliums bringen und hat gesagt, allein durch die Schrift, sola scriptura. Und das hat dann aber in der Folge der Reformation zu vielen verschiedenen tiefgehenden Konflikten in der Christenheit geführt, die dann eben auch zu Spaltungen und Trennungen und ja zu Gräben geführt haben. Und ich denke mal, dass Luther es so nicht gemeint hat und auch so nicht gewollt hat. Ich habe euch ein Schaubild mitgebracht aus diesem Heft, was ja eigentlich die Grundlage dieser Lehre ist. Es gibt auch noch welche in der Bücherkiste, kostet nur 5 €. Ich kann das nur sehr empfehlen. Ich persönlich finde, dass es sehr eindrücklich erklärt ist. Ich habe das abfotografiert, deshalb ist es nicht ganz so scharf geworden. Aber Sie sehen, es geht um die drei Richtungen oder die drei Offenbarungsweisen Gottes. Einmal Gott als der Schöpfer, Gott als Jesus in der Person Jesus und Gott, der sich durch seinen Heiligen Geist offenbart. Und dann die Anwälte jeweils dieser Offenbarungen, einmal die Liberalen als die Anwälte der Schöpfungsoffenbarung Gottes, die Evangelikalen als Anwälte der Offenbarung in Jesus Christus und die Charismatiker als Anwälte der Offenbarung durch den Geist. Und ich finde, dieses Bild zeigt schon ganz eindrücklich, dass liberal nicht gleich liberal ist. Man kann sich sehr weit vom Zentrum entfernen, also über diesen schwarzen Kreis hinweg. Dasselbe gilt für die Evangelikalen und die Charismatiker. Jede dieser Offenbarungsweisen Gottes birgt also in sich die Gefahr, dass man sich zu weit vom Zentrum, von der Mitte, von dem dreieinigen Gott wegentwickelt. Schauen wir uns zunächst die Liberalen an. Und da können wir jetzt mal das nächste Schaubild nehmen. Da habe ich mich mal selber versucht. Das ist nicht meine Gabe, aber hast du nicht dabei? Okay, ist nicht schlimm. Aber dann können wir die erstmal ausblenden. Schauen wir uns zunächst die Liberalen an. Bei liberal denken die meisten von uns an moralische Freiheiten. Sie denken an eine beliebige und willkürliche Bibelauslegung, an eine Religionsvermischung. Das kann man jetzt vielleicht gerade doch noch mal zeigen. Das Wort Synkretismus verwenden wahrscheinlich nicht so viele von uns. Das bedeutet einfach Religionsvermischung, Beliebigkeit. Man könnte auch sagen, ein verunreinigtes Evangelium. Und tatsächlich ist die Gefahr bei den Liberalen auch besonders groß, sich so weit aus dem Zentrum zu entfernen, dass die Botschaft der Bibel immer verwaschener und beliebiger wird. Das Wort Synkretismus steht also für Religionsvermischung. Das heißt, wenn man sich da ganz oben ansiedeln will, dann muss man gar kein Christ mehr sein, um sich dort anzusiedeln. Da wird der eigene Verstand, die Wissenschaft, die Logik über Gott gestellt, die eigene Philosophie wird selbst zum Gott gemacht. Der eigene Verstand ist dann der Maßstab für das eigene Handeln und auch für das Auslegen von Bibeltexten. Aber ihr seht, wer sich so weit dann vom Zentrum entfernt hat, der ist nicht mehr beim dreieinigen Gott, bei der Lehre. Was aber bedeutet liberal dann in der Nähe des Zentrums? Das ist ja vielleicht die interessante Frage. Was glauben die Liberalen und wie lesen sie die Bibel? Das Wort liberal bezieht sich in diesem Gebrauch hier nicht auf die Freiheit im Verhalten oder in moralischen Vorstellungen, sondern es bezieht sich auf das Bibelverständnis. Liber, also frei, ist ein wichtiges Wort in der Bibel. Im Brief an die Galater heißt es im 5. Kapitel, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Gott hat sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit und vergleichsweise hat er den Menschen aus der Knechtschaft der Sünde befreit durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, damit wir befreit vom Gesetz leben können. Und in dieser Freiheit lesen Liberale die Bibel. Sie trauen sich, ihren von Gott gegebenen Verstand anzuwenden, wenn sie die Bibel lesen. Und sie stören sich nicht an den Widersprüchen und Gegensätzen. Im Gegenteil, sie erforschen die Herkunft, die damaligen Lebensumstände, die Prägungen, unter denen auch die Autoren der Bibel standen. Dass Gott sich dennoch durch die Bibel offenbart, auch wenn sie von unvollkommenen Menschen geschrieben wurde, ist für Liberale keine Gotteslästerung oder Vermischung von Inhalten, denn für sie ist es eher ein Beweis der Größe Gottes, der sich ja durch seinen Geist auch in unserem unvollkommenen Leben offenbart. In unserem Leben, das auch von vielen äußeren Einflüssen geprägt ist. Liberale trauen sich, Texte der Bibel in Frage zu stellen, wenn sie der Gnade und dem Leben in Christus zu widersprechen scheinen. Jetzt könnte man sagen, es gibt's doch aber gar nicht. Doch, es gibt Widersprüche. Und diese Widersprüche entstehen gar nicht nur zwischen unserer Zeit heute und der Zeit damals, sondern diese Widersprüche finden wir in der Bibel selbst. Und das verwundert auch gar nicht, denn die Bibel ist ja ein Buch aus vielen Büchern, die auch aus verschiedenen Jahrhunderten stammen. Stellen Sie sich das mal vor, schauen Sie auf die letzten 100 Jahre zurück, was sich alles getan und verändert hat. Das war auch zur Zeit der Bibel oder der biblischen Bücher so. Da liegen hunderte von Jahren dazwischen. Sie sind zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Gesellschaften entstanden. Es wäre paradox zu glauben, dass sie völlig losgelöst von all diesen Prägungen entstanden sind. Wir können das ausblenden. Ich selbst als Frau auf der Kanzel bin ein Argument für die Offenbarung Gottes in der Schöpfung, die im Konflikt mit einigen Sätzen in der Bibel steht. Da steht zum Beispiel, die Frau soll nicht lehren, im 1. Timotheusbrief. Und da steht zum anderen auch, die Frau soll in der Gemeindeversammlung schweigen. Im 1. Korintherbrief 14. Zwei Sätze, die belegen könnten, dass eine Frau nicht lehren und im Gottesdienst schweigen soll. Die Kirche von Lettland, die evangelisch-lutherische Kirche, Sie haben es bestimmt gehört, hat sich genau auf diese Sätze berufen und die Ordination von Frauen zurückgenommen. Andererseits, und das scheinen diese Menschen dann auszublenden, lesen wir in der Bibel auch davon, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat, als Mann und Frau. Ein schöpfungstheologisches Argument für die Gleichberechtigung. Ein Engel hat Frauen beauftragt, den auferstandenen Jesus zu verkünden. Wir lesen von Frauen, die ihren Häusern vorstanden und religiöse Entscheidungen herbeiführten, wie zum Beispiel Lydia. Wir lesen von Frauen, die Gemeinden geleitet haben, deren Namen später in männliche Namen umformuliert wurden, wo zum Beispiel aus der Junia ein Junius wurde. Und wir lesen im Galaterbrief davon, dass in Christus weder Mannsein noch Frausein eine Rolle spielt. Liberale orientieren sich am Zeugnis der Schrift. Die Bibel ist für sie das grundlegendste und wichtigste Buch des Glaubens. Aber sie nehmen die Worte der Bibel nicht wortwörtlich und aus ihrem Zusammenhang herausgerissen, sondern sie beleuchten sie immer im Zusammenhang ihrer jeweiligen Zeit und vor allen Dingen beleuchten sie sie im Licht der Gnade Christi. Das ist die freiheitliche, die liberale Herangehensweise eines Liberalen, wohlgemerkt immer mit dem Maßstab des Evangeliums im Hinterkopf. Luther hat schon gesagt, wir können die Bibel, vor allen Dingen auch das Alte Testament, nur von Christus her deuten und auslegen. Und das gilt auch und vor allen Dingen für die Liberalen. Die Bibel bleibt das Fundament, sola scriptura, auch wenn wir sie historisch kritisch betrachten. Aber, wohlgemerkt, das ist die Gefahr, wenn der eigene Verstand oder die Institution oder die Theologie mehr Raum einnimmt als die Offenbarung Gottes und wenn die Lehre nicht mehr in der Übereinstimmung ist mit dem Evangelium, dann hat man sich ganz weit vom Zentrum entfernt und dann verliert sich das Christentum tatsächlich in Beliebigkeit und Gleichmacherei. Es vermischt sich mit allen anderen Religionen. Zweitens, die Evangelikalen haben immer und zu jeder Zeit genau diesen freien Ansatz bemängelt, gerade dann, wenn er sich eben zu weit vom Zentrum entfernt hat. Und ich glaube, dieser Weckruf ist auch unverzichtbar. Den brauchen wir, um immer wieder zurück zum Zentrum zu kommen. Aber der Konflikt, der daraus auch entsteht, der ist schon alt, der hat schon direkt zu Zeiten der Reformation begonnen. Denn schon zu Luthers Zeiten gab es Christen, die sagten, Luther geht nicht weit genug. Er sei nicht radikal genug. Luther hat ja die lateinische Bibel und er hat auch den hebräischen und griechischen Urtext zur Hand gehabt, übersetzt ins Deutsche. Das hat ja zu vielen Freiheiten geführt und das hat dazu geführt, dass dann nun tatsächlich jeder die Bibel lesen konnte. Und auf einmal sind ganz neue Streitfragen entstanden, die es vorher gar nicht gab, die 1500 Jahre lang keine Rolle gespielt haben, zumindest schriftlich nicht. Da las man zum Beispiel in der Bibel, dass man erst zum Glauben kommt und sich dann taufen lässt. Kindertaufe, so glaubten dann einige, sei ein Produkt der katholischen Kirche und widerspräche der Bibel. Die sogenannten Wiedertäufer, die Baptisten, waren geboren. Es gab aber auch noch viele andere Strömungen, die sich im Zuge der Reformation entwickelt haben. Die Reformierten, Zwingli, Calvin, der dann auch nochmal seine eigenen Betonungen gelegt hat, der Calvinismus war entstanden und alle meinten, Luther geht nicht weit genug. Er bleibt nicht klar genug an der Bibel. Der Fächer der Evangelikalen geht weit. Eines aber ist ihnen allen gemeinsam, dass sie die Bibel wortwörtlich nehmen. Die Bibel hat für sie höchste Priorität, was auch wiederum in der Schrift begründet ist, wo es im zweiten Brief an Timotheus heißt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Da streiten sich nun die Theologen, heißt es, denn alle Schrift, von Gott eingegeben oder denn alle Schrift von Gott eingegeben. Das ist eben manchmal nicht so leicht mit den Übersetzungen. Aber genau mit diesen Versen haben Evangelikale oft ihre Bibeltreue begründet, allerdings dabei nicht bedacht, dass in den Briefen von Paulus mit der Schrift ja nicht die Bibel gemeint war, die gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in ihrer Sammlung, wie wir sie heute in Händen halten, sondern es waren die alttestamentlichen Schriften, in denen die Jünger selber ja auch unterwiesen waren, also die Tora, die Propheten, die Weisheitsschriften. Und so besteht bei den Evangelikalen die Gefahr, dass sie die Bibel zu einem neuen Regelwerk machen, also zu einem neuen Gesetz, dem man sich unterordnen und gehorchen muss. Einige behaupten sogar, dass es nach der Bibel keine weitere Offenbarung Gottes mehr gegeben hat oder geben wird, außer die, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Das beraubt meiner Meinung nach Gott jeder Souveränität, auch heute noch zu Menschen zu sprechen durch seinen Heiligen Geist, das ist ein charismatischer Ansatz, und sie zu beauftragen. Also, dass wir ihn berauben, immer noch als Schöpfer schöpferisch zu handeln. Das ist der liberale Ansatz. Durch solche Lehren wird die befreiende Botschaft von Jesus Christus zu einer einengenden und freiheitraubenden Dogmatik und Gesetzlichkeit, die bei radikal denkenden Menschen schlimme Ausmaße annehmen kann. Ich glaube, es gibt keinen Bereich in unserem Leben, der, wenn wir ihn radikal angehen, noch Segen bringt. Da werden dann mit der Waffe des Gotteswortes Menschen unterdrückt und gefangen genommen, anstatt sie zu befreien und zu Christus zu führen. Ich denke, es ist leicht nachvollziehbar, wir können nochmal die Folie zeigen, dass auch die Evangelikalen in der Gefahr stehen, je mehr Gewicht sie auf die Wortwörtlichkeit der Bibel legen und sie zum Gesetz machen, desto mehr entfernen sie sich vom Zentrum. Ihre eigene Lehre und Dogmatik wird dann wichtiger als die Offenbarung Gottes durch Christus und durch den Geist. Trotzdem ist die Stimme der Evangelikalen besonders wichtig in gesellschaftlichen Zusammenhängen, wo die Kirche in der Gefahr steht, lau und beliebig und nichtssagend zu werden. Das sehen viele heute so und ich sehe das auch so. Aber diese Gefahr besteht nicht nur in Gesellschaften, wo man multireligiös ist, sondern sie besteht auch in Gesellschaften, wo Christen in der Minderheit leben, wo sie verfolgt und benachteiligt werden. So war das auch damals im System der DDR, in dem auch ich aufgewachsen bin. Dort stand man als Christ in der Gefahr, aus Angst vor Benachteiligung Kompromisse zu machen, um ein einigermaßen bequemes Leben zu haben. Da waren die Kompromisse wichtiger als das Bekenntnis zu Christus. Und in dieser Zeit habe ich als Kind und Jugendliche gelernt, dass es wichtig ist und eigentlich auch gar nicht anders geht, außer sich zu entscheiden. Will ich dazugehören? Will ich mich zu Christus bekennen oder will ich das nicht? Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, diese Entscheidung zu treffen und sich zu Jesus Christus zu bekennen, auch wenn man dadurch Nachteile hat. Ich denke, das ist eine evangelikale oder bekenntnishafte Prägung auf meiner Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gelernt, und das ist jetzt wieder liberal, dass es durchaus Sinn macht und zum Ziel führen kann, wenn man sich dem Denken der Gesellschaft und der Regierung nicht ganz verschließt. Ich bin fest davon überzeugt, und darüber habe ich auch meine Abschlussarbeit im Theologiestudium im Bereich Kirchengeschichte geschrieben, dass die Öffnung der evangelischen Kirche gegenüber dem DDR-Regime in der DDR, das Verhandeln mit dem Regime und auch die Aufrechterhaltung der Beziehungen zur westdeutschen Kirche, es gab da sogar Geschäftsbeziehungen zwischen den Kirchen und auch mit dem Regime. Ich denke, Evangelikale würden das absolut ablehnen. Aber ich glaube, dass das alles dazu geführt hat, dass die Kirche in der DDR ein starker und ein Gegner auf Augenhöhe geblieben ist und letzten Endes in ihren Räumen die nicht aufzuhaltende Welle der Revolution begann, die dann 89 auch zur Wende und zum Fall der Mauer geführt hat. Und zum Schluss die Charismatiker. Für die ist die Bibel auch das wichtigste und heiligste Buch, aber sie betonen, dass der Heilige Geist noch heute zu Menschen über die Bibel hinaus spricht und dass er sie mit bestimmten Gaben, wir sagen Charismen, Gnadengaben, ausstattet. Sie betonen, dass das, was damals zur Zeit Jesu und zur Zeit der ersten Christen passiert ist, auch heute noch geschehen kann und geschieht. Gottes Geist, so sagen sie, ist lebendig und kräftig. Er führt uns in die Wahrheit. Er hilft uns zu unterscheiden. Ganz wichtig. Und er lehrt uns, die Bibel zu verstehen. Diese Offenbarung Gottes durch seinen Geist ist sowohl für Liberale wichtig, um nah beim Zentrum zu bleiben, weil es sie davor bewahrt, den Menschenverstand nicht überzubewerten, als auch für die Evangelikalen, weil es sie davor bewahrt, den Buchstaben nicht überzubewerten, der tötet, anstatt lebendig macht. Charismatiker haben die Bibel als Fundament in ihrem Leben, genauso wie die Liberalen und die Evangelikalen, aber sie betonen die Wichtigkeit, der Leitung und Führung durch den Heiligen Geist, was auch seinen Ursprung in der Schrift hat. Da habe ich jetzt keinen bestimmten Vers, aber Sie brauchen nur den Beginn der Apostelgeschichte zu lesen und eigentlich das ganze Buch der Apostelgeschichte. Da spielt der Heilige Geist so oft und so viel eine Rolle, kann man gar nicht dran vorbeigehen. Oder auch in den Evangelien. Johannes der Täufer hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser. Christus, einer, der nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, erfüllen, übergießen. Es gibt auch eine tolle Geschichte in der Apostelgeschichte im 10. Kapitel, die uns vielleicht nochmal gut auf den Punkt bringt, wie verflochten das Verhältnis zwischen liberal, evangelikal und charismatisch ist, auch wenn es zur Zeit von Petrus, also zur damaligen Zeit, diese Worte und Begriffe natürlich noch nicht gegeben hat. In der Apostelgeschichte 10 wird uns berichtet, dass Petrus in einer Gebetszeit eine Vision hatte. Es steht dort, er geriet in Verzückung. Das ist eine tolle Umschreibung dafür, dass er vom Heiligen Geist erfüllt war. Er hat eine Vision gehabt. Ein Tuch mit vielen unreinen Tieren kam vom Himmel herab und eine Stimme vom Himmel, später wird sie dann Geist genannt, also der Heilige Geist spricht zu ihm, sagt zu ihm, schlachte und iss. Und was macht Petrus? Man könnte sagen, er hat sich evangelikal verhalten, nämlich ganz schriftgetreu. Er sagt, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Warum nicht? Weil es so in der Tora geboten wird. Dann aber trifft er, auch durch den Heiligen Geist geführt, auf den römischen Hauptmann Cornelius, der nicht zu den Juden gehört, der noch nichts von Christus gehört hat und der trotzdem an Gott glaubt. Ein gottesfürchtiger Mann heißt es. Er fürchtet den Gott der Juden. Man könnte sagen, ein Liberaler. Gott ist ihm durch die Schöpfung begegnet und er glaubt an ihn. Und dann begreift Petrus, aha, Gott wählt aus jedem Volk die Menschen, die ihn fürchten, die ihn lieben. Und da spielt es gar keine Rolle mehr, ob man beschnitten oder unbeschnitten ist. Und durch diese persönliche Erfahrung setzt sich Petrus über diese Schrift hinweg und er erklärt für rein, was vorher als unrein, als ungläubig galt. Ja, die Heiden galten als Ungläubige, als Unreine, mit denen sollte man gar keine Gemeinschaft haben. Und dann ist auch sehr interessant, dass Petrus dann natürlich den predigt. Er erzählt ihnen von Jesus Christus, dem Cornelius und auch den Begleitern. Während Petrus noch diese Worte redete, Vers 44, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Aus Petrus war schon ein Charismatiker geworden, denn er hatte den Heiligen Geist empfangen und nun auch Cornelius noch vor seiner Taufe. Aber was ist die Gefahr der Charismatiker? Ihre Gefahr besteht darin, sich auch zu weit vom Zentrum zu entfernen und allen Eindrücken und Eingebungen mehr zu vertrauen als dem Zeugnis der Bibel. Da werden Eindrücke und Gaben nicht mehr im Lichte des Evangeliums geprüft und auch nicht mehr am Zeugnis der Bibel gemessen. Da geht es irgendwann gar nicht mehr um Christus, sondern um eine von Christus und der Bibel losgelöste Spiritualität, wo sich auch jeder ansiedeln kann, der irgendwie irgendwelche Schwingungen und Stimmungen wahrnimmt. Da wird die Heilung wichtiger als der Arzt und die Show wird wichtiger als der Inhalt und die Gnadengabe ist nicht mehr Geschenk, sondern Bedingung. Es gibt einige charismatische Gemeinden, die sagen, du musst das Geschenk oder die Gnadengabe des Zungenredens haben. Ich selbst habe dieses Geschenk erlebt, aber es ist doch paradox, ein Geschenk zu einer Bedingung zu machen. Das würde ja Gott unter Druck setzen, dieses Geschenk verteilen zu müssen. Dann ist es kein Geschenk mehr. Man kann kein Geschenk zu einer Bedingung machen. Man kann daraus keine neue Lehre entwickeln. Aber dass es diese unsichtbare Welt gibt und dass der Heilige Geist durch Eingebungen und Bilder und Gaben zu uns spricht und uns bevollmächtigt, das ist gar keine Frage. Aber alles, was wir in dieser Hinsicht erleben, sollten wir immer prüfen im Lichte Gottes, im Lichte Jesu Christi und im Lichte der Gesamtbotschaft der Bibel. Ihr seht, die Gefahr, sich vom Zentrum zu entfernen, ist für alle drei Strömungen gleichermaßen gegeben. Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, er ist größer als die Bibel, aber er ist auch nirgendwo sonst so eindrücklich bezeugt wie in der Bibel. Und so wie die Bibel selbst Widersprüche und Spannungen und unauflösbare Gegensätze enthält, so mutet Gott uns auch in unserem Leben diese Spannungen und Widersprüche und Gegensätze zu. Ich verstehe bei euch und auch bei mir selbst, es geht mir selber genauso, die Sehnsucht nach Sicherheit und nach klaren Grenzen und nach endgültigen Wahrheiten. Aber meine Erfahrung ist die, wenn ich unsicher werde, was ist denn jetzt richtig, dass ich dann nichts anderes tun kann, als mich an Jesus Christus festzuhalten, als mich wieder ihm hinzugeben, mich ihm ganz und gar anzuvertrauen, mich völlig in seine Hände zu geben und ihn immer wieder zu bitten, dass sein Geist in mir, in meinem Leben Raum einnimmt. Und ich glaube, genau darum geht es auch. Wenn wir endgültige Wahrheiten hätten, eine Anweisung, wo genau steht, wie alles abläuft als Christ, bräuchten wir keine lebendige, persönliche Beziehung zu Gott. Und wer anfangen will, alle Widersprüche oder Gegensätzlichkeiten aus dem Leben, aus der Bibel, aus dem Glauben zu entfernen, ich denke, der hat sich eine unlösbare Aufgabe vorgenommen und der vertraut doch letzten Endes nicht seinem Herrn Jesus Christus. Ich möchte mich Jesus anvertrauen und ich danke Gott, dass ich ihn in der Schöpfung erleben und wiederfinden darf, dass er mir nahe kommt durch seinen Heiligen Geist und dass er heute, jetzt und hier eine persönliche Beziehung zu mir will, so wie zu den Menschen, die uns in der Bibel von ihrem Glaubensleben berichten. Und ich nehme ihr Leben sehr gerne zum Maßstab. Ich kann viel davon lernen. Es ermutigt mich, es tröstet mich, es lehrt mich. Aber ich will deshalb nicht das Leben verpassen, das Gott für mich, Cornelia Katschunga, 40 Jahre alt, wohnhaft in Obertshausen, Mutter von zwei Kindern, verheiratet, dieses Leben, was er für mich persönlich hat, will ich nicht verpassen. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes soll kein neues Dogma sein. Darum denke ich, reicht es erstmal, diese drei Predigten zu diesem Thema zu haben. Aber sie kann und soll als Symbol dienen, das uns hilft, Gottes Wesen besser zu verstehen. Und nicht nur Gottes Wesen, sondern auch uns selbst und unseren Bruder im Glauben und unsere Schwester im Glauben. Es soll uns helfen, die Einheit Gottes in den Blick zu nehmen und auch die Einheit unter den Christen. Nächstes Frühjahr werde ich in der Kolping-Familie einen Vortrag halten zum Thema Ökumene und da werde ich aus diesem Heft hier noch einen Schritt weitergehen. Wer also Interesse hat, den möchte ich jetzt schon dazu einladen. Und ihr habt ein halbes Jahr Zeit, um erstmal alles sacken zu lassen. Wir können viel Kopfwissen ansammeln in unseren Köpfen, aber wenn es von dort nicht runterfällt in unser Herz, und Herzwissen entfaltet, dann ist es nichts nütze. Uns rettet nicht unser Intellekt. In der Bibel steht nicht, Gott ist Wissen. Aber in der Bibel steht, Gott ist die Liebe. Wäre Gott Wissen, dann ginge es nur darum, wer weiß es richtig, wer weiß mehr, wer weiß es besser. Jetzt ist Gott aber die Liebe. Und die Liebe treibt alle Angst aus. Und die Liebe zieht einen zu sich in die Arme und schenkt einem Sicherheit durch Nähe. Und diese Sicherheit, diese Geborgenheit, die wünsche ich uns allen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.